zwischen Hamburg und Haiti.
Essen und Trinken halten nicht nur Leib und Seele zusammen, sie sagen auch noch sehr viel über ein Land und seine Bewohner, seine Bräuche und Rituale aus. Wie wird der heilige Apfelwein im Baskenland gemacht? Was ist eigentlich ein Tajut im Friaul? Und wie serviert ein peruanischer Koch sein Herz? Eine Sendung übers Essen und Trinken, hier zwischen Hamburg und Haiti, rechtzeitig bevor die Fastenzeit beginnt, nach dem Karneval. Am Mikrofon begrüßt sie Lena Bodewein.
Bring doch eine mit, stell dich mir so an, du stehst hier die ganze Zigarren. Hast du auch Geld, das ist ganze Jahr, bring doch mit und kümmer dich nicht drum.
Das ist nur vordergründig ein kölsches Karnevalslied. Die Geschichte vom alten Mann, der traurig und allein vor der Kneipe steht, aber dann von den Feiernden aufgenommen wird, sagt einiges über die gemeinschaftsstiftende Wirkung des Trinkens. Im Friaul weiß man auch etwas darüber. Die Bewohner der italienischen Stadt Udine pflegen den Brauch des Tajut. Das ist etwas sehr Genussvolles, auch Deftiges und Kommunikatives. Manfred Schuchmann berichtet über die Kunst, den Tag in Flaschen zu teilen.
Wenn man die Osteria Al Cappello betritt, schreitet man unter einem Hut hindurch. Typ Schleifer Homburg, Ausführung in Ganzmetall. Al Cappello heißt zum Hut. Drinnen muss sich das Auge kurz an das dämmerige Licht unter der dunklen Balkendecke gewöhnen, dann erblickt es nichts als Hüte. Tropenhelme, Schiffermützen und verbeulte Borsalinos, Chinesenhüte, Baseballkappen und Sombreros. Feines Panama und grobes Schilf, speckiges Leder, edler Filz. Was immer in einem Menschenleben auf einen Kopf gepasst hat, passt jetzt unter die Decke des Al Cappello in Udine.
Einige hat mein Großvater mitgebracht. Er war oft auf Reisen und trug Hüte,
sagt Signorina Valentina. So hat es also angefangen.
Dann sind die Gäste darauf eingestiegen. Wir haben gerade ein paar Hüte abgehängt. Die müssen immer mal wieder abgestaubt werden. Manchmal kommen die Leute mit einem ganzen Stapel Hüte an.
Die Osteria Al Cappello läuft gerade zu Hochform auf. Es ist 10:45 am Vormittag, der Gastraum gut besetzt. Signorina Valentina ist mit Einschenken beschäftigt. Jeder und jede im Cappello hat um diese Zeit ein Glas Wein vor sich stehen. Manche einen Spritze. Wein mit einem Schuss Sprudel. Bei einigen ist der Schuss mit Campari oder Chinar verstärkt. Willkommen zum Tajut in Udine.
Also Tajut kommt von Taglio, ein Schnitt, ein Maß, also die Flasche zu teilen. Eigentlich ein Glas. Die beste Übersetzung ist wohl ein Glas, ein halbes Glas. Das war hier früher alles Bauernland. Die Männer arbeiteten auf dem Feld und machten ab und zu Pause mit einem Schluck Wein. Und das hat die Zeiten überdauert. Tajut ist eine Gelegenheit, um sich nach der Arbeit zu treffen. Ja, und auch am Vormittag.
Das Friaul war früher eine der großen Auswandererregionen Italiens, bettelarm bis weit ins 20. Jahrhundert. Heute ist es nicht mehr arm, aber der gute bäuerliche Brauch hat sich erhalten. Tajut ist friulanisch und bedeutet eben auch den Tag, mit einem Schluck Wein in überschaubare Strecken zu zerlegen.
Im Friaul trinken auch die Frauen und nicht schlecht, sogar junge Mädchen.
Franco Fiorindo schaut gerade auf einen kurzen Spritz im Cappello vorbei. Zum Tajut in Udine sucht man sich aus der Vitrine gern eine Tartina aus. Tartina ist die friulanische Version eines belegten Brötchens, warm oder kalt, je nachdem. Signorina Valentina hat ungefähr 2 Dutzend verschiedene im Sortiment.
Hier ist zum Beispiel erstmal Mozzarella drauf, dann gekochter Schinken, Pesto und Tomaten. Diese sind mit Bressaola, einem Pistazienpesto und Tomate. Hier gekochter Schinken, eine Pilzsoße und Mozzarella. Dann die mit Pancetta, mit einer gefüllten Tomate, Thunfisch und Kapern. Dann haben wir eine hausgemachte Käsesoße mit Pinienkernen und Wodka.
Das alte Zentrum von Udine ist ansprechend. Belebte Plätze, schattige Arkaden, viele Geschäfte, gepflasterte Gassen, eine berühmte Loggia in venezianischer Gotik, herrschaftliche Paläste, da und dort ganz deutlich Jugendstil. Das Café Kaučić liegt in der Nähe der Universität, in der Via Cemona, und ist ebenfalls ein Traditionsort der Udineser Gastlichkeit. Wer hineingeht, hat das Gefühl, eine Zeitkapsel zu betreten, die in den Jahren der Belle Époque angehalten hat. Eine wundervolle Theke aus dunklem Holz und schwarzem Marmor mit bronzenen Beschlägen, riesige holzgerahmte Spiegel, herrliche Jugendstilfenster, alte Lampen aus sanftem Milchglas. Und hier findet man Franco Fiorindo wieder, der gerade eben noch seinen Spritz im Al Cappello getrunken hat.
Das Café Kaučić gibt es seit dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts.
Oh, buongiorno.
Signor Fiorindo entschuldigt sich kurz. Ein Stammgast mit Zigarillo tritt ein. In Italien herrscht generelles Rauchverbot in allen öffentlichen Lokalen. Nur keine Umstände, sagt Franco Fiorindo, Verbot hin, Verbot her. Er wird aus Solidarität gleich eine Zigarette mitrauchen. Franco Fiorindo ist mit seinem Partner Hausherr und Gastgeber im Café Kaučić.
Alles, was man hier sieht, stammt gar nicht von hier. Das haben wir erst zusammengetragen. Die großen Theken und die Spiegel kommen aus San Donato, meinem Geburtsort. Das Sofa und die vier Holztischchen kommen aus Kormons, die Stühle aus Manzano, die sind im Stil von Tonet. Die Tische stammen zum Teil aus Triest, zum Teil aus Gorizia, von hier und dort aus der Umgebung. Die Türen habe ich aus Padua. So etwas kann heute gar keiner mehr herstellen.
Es ist gerade eine eher ruhige Stunde, die Semesterferien haben begonnen. Sonst drängen sich in den Vorlesungspausen Professoren und Studenten zum Tajut an der riesigen Theke, in bunter Mischung mit der Nachbarn, dem Schreiner, dem Installateur, dem Antiquar, der im Laden nebenan mit wunderbaren, seltenen Ausgaben von Kunstkatalogen handelt. Das Café Kaučić ist der Salon, das soziale Wohnzimmer der Via Cemona und des Quartiers. Überall, wo in Udine der Tajut zelebriert wird, entsteht diese klassenlose, nachbarschaftliche Melange. Einige Schritte unter den Arkaden von Udine, eine Piazza überquert, dann zwei, drei schmalere Gassen und man steht vor dem Vecchio Stallo. Vecchio Stallo heißt alter Stall. Das Vecchio Stallo ist ein Hort des schönsten Trödels. An den Wänden hängt altes Pferdegeschirr neben nicht ganz neuen Nummernschildern aus Texas. Eine Keramiktafel der Polenta-Bruderschaft und eine des Komitees zur Verteidigung der echt friulanischen Osteria. An prominenter Stelle thront eine römische Wölfin in Bronze auf einem Regalbrett, begleitet von einer Rotweinflasche mit Che Guevara-Etikett. Die Ausstattung des Vecchio Stallo ist praktizierter Surrealismus auf sehr deftiger Basis.
Noi facciamo la minestra di orzo e fagioli da 30 anni.
Gerstensuppe mit dicken Bohnen steht bei uns seit 30 Jahren auf der Karte. Chalchons aus den Friauler Bergen. Eine Art Käsenudeln, dann Gnocchi aus Kartoffeln oder Brot. Das sind typische Gerichte. Danach Frico oder Wurst mit Zwiebeln, in Essig gebraten, im Winter Bolito Misto, hausgemacht oder Kutteln.
Bauernessen, heimische Küche, nicht anders als vor Generationen. Maurizio Mancini und sein Bruder Mario wachen darüber, dass das Vecchio Stallo ein Hort der unverrückbaren Tradition bleibt. Maurizio hinter dem Tresen, Mario in der Küche. Ihre Speisekarte darf man getrost als einen Akt des Widerstands lesen. An der Schwelle des Vecchio Stallo kommt jeder Ausläufer der Globalisierung unversehens zum Stillstand. Vielleicht ist hier sowieso noch ein Wort zum Nährwert der Speisen angebracht. Nehmen wir das Frico als Beispiel. Drei Zutaten braucht es dazu: Kartoffel, Zwiebel, Bergkäse. Gestampft, geknetet, vermengt, in einer eisernen Pfanne gebraten. Auf den Teller kommt Rico mit einem mittelgroßen Klacks Polenta. Dieses Rico ist so verdammt knusprig und würzig, dass man gar nicht erst auf den Gedanken verfällt, es mit dem kalorischen Gegenwert von mindestens anderthalb Pizzen zu tun zu haben.
La cucina è figlia dei prodotti della terra.
Die Küche ist immer die Tochter der Erde. Das heißt für uns Kartoffel, Zwiebel, Bohnen, Polenta. Dann alles vom Schwein und von der Kuh. Darum geht es, um unsere eigene italienische Geschichte. Wir müssen uns unsere eigene Kultur wieder aneignen.
Dobbiamo riprenderci la nostra cultura.
Das ist das kulinarische Glaubensbekenntnis von Maurizio und Mario Mancini. Ein Bekenntnis zur eigenen Herkunft und Geschichte. Es wird im Vecchio Stallo stillschweigend von allen Gästen geteilt. Längst ist kein einziger Tisch, kein einziger Stuhl mehr frei an einem gewöhnlichen Werktagabend mitten in der Woche. Unumstößlich sind seit jeher der Tages-, der Wochen-, der Jahresablauf in Udine getaktet. Tajut am Vormittag, Tajut am Nachmittag, abends Essen und Tajut. Die nötige Kondition für so viel Tajut ist vermutlich nur durch Vererbung über viele Generationen hinweg zu erwerben.
Manfred Schuchmann hat einiges gelernt in den Osterien von Udine beim Tajut.
Rotondi come gli gnocchi, capelli perfetti, mi ricordano gli spaghetti.
Regional zu kochen ist ein großer Trend unter jungen Köchen. Selbst in Deutschland kann man sich dabei immer wieder überraschen lassen. Von den großen Unterschieden zwischen Nord und Süd, Stint- oder Bergkäsenocken, Grünkohl mit Pinkel oder Schweinshaxe mit Knödeln. In Peru hat ein Koch zwischen Wüste und Amazonas noch viel mehr Auswahl. Von Kaktusfrucht bis Kakao. Tom Noga hat einen peruanischen Star-Koch getroffen, der sich für seine kulinarischen Entdeckungen sogar auf die Spuren der Inka begibt.
Es ist eine Cocina diversa, seguro.
Was ich anbieten möchte, ist eine abwechslungsreiche und vor allem lokale Küche. Aber aus verschiedenen Gegenden. Von der Küste, aus der Wüste, den Bergen und aus Amazonien. Es soll gleichzeitig eine Küche der Entdeckungen sein, ständig innovativ.
Virgilio Martinez schiebt einen filetierten Surubi in den Ofen, einen Wels, der nur in den Flüssen Südamerikas vorkommt. Dann stellt er den Timer auf 10 Minuten. Der Fisch soll auf der Zunge zergehen. »Wo ist das Rinderherz?«, fragt Virgilio in den Nebenraum. Seine Frau Pia bringt eine hölzerne Schale, darin burgunderrote Körner.
Wir haben das Herz gemahlen. Es ist sehr würzig. Wir nutzen es als Salz. Wir geben es auf ein Gericht aus Quinoa und Rinderschmorbraten. Unten die Rinderrippe, darüber die Quinoa und obendrauf das zerstoßene Herz.
Virgilio ist Ende 30, drahtig, mit kurzen schwarzen Haaren und 3-Tage-Bart. Er blickt auf die Uhr. In einer halben Stunde ist der Schmorbraten gar. Er schmeckt die Quinoa ab. Auf Deutsch heißt Quinoa Inka-Reis. Das ist irreführend. Quinoa ist zwar körnig wie Reis, aber kein Getreide, sondern der Samen eines Gänsefußgewächses. Die Pflanze wird in den Anden Perus kultiviert, in Höhen von mehr als 4000 Metern, in denen Reis und Mais, die traditionellen Beilagen der südamerikanischen Küche, nicht mehr gedeihen. Virgilio wiegt den Kopf. Etwas fehlt. Noch ist der Geschmack nicht perfekt. Er hackt ein paar Korianderstängel klein und mischt sie unter die Quinoa. Virgilio Martinez ist Peruaner und ein Star in seinem Land. Als Chefkoch und Inhaber betreibt er das Central in Miraflores, dem Nobelviertel von Perus Hauptstadt Lima. Das Central ist ein Gourmet-Tempel. Auf der Pellegrino-Liste der 50 besten Restaurants der Welt belegt es Platz 4. Lima ist auf der Liste gleich 3-mal vertreten. Nur Paris hat ein Restaurant mehr in der Wertung. Lima als kulinarische Weltmetropole, das mag Uneingeweihte überraschen. Für Virgilio Martinez ist es nur logisch.
Wir haben erkannt, was für eine enorme Inspiration Peru bietet. Die Geschmacksrichtungen, die man hier vorfindet, die Vielfalt unserer Produkte, unserer Kulturen und nicht zuletzt unserer Landschaften. Peru reicht vom Pazifik über die Wüsten an der Küste, die Wälder im Mittelgebirge und das Hochland bis hinunter nach Amazonien. Wir waren das Zentrum des Inka-Reichs. In gewisser Hinsicht ist dieses Reich trotz der Eroberung durch die Spanier nie untergegangen. Die Tradition der Inka jedenfalls wirkt im Lebensstil der Anden bis heute fort. Hinzu kommen die Einflüsse von Einwanderern, vor allem von Italienern, Japanern und Chinesen. Aus all dem hat sich unsere Gastronomie entwickelt. Es ist die Basis unserer Küche.
Diese Küche boomt. Virgilio Martinez hat letztes Jahr einen Ableger des Central in London eröffnet. Gaston Acurio, der Nestor der peruanischen Gastroszene, ist mit 40 Restaurants in 12 Ländern vertreten. Ein Blick in den Ofen. Der Surubi braucht noch ein paar Minuten. Virgilio nutzt die Zeit für eines der Desserts. Er drapiert Cracker auf ovalen Tellern.
Das ist ein Blatt der Coca-Pflanze. Wir haben es gedörrt, bis es papierdünn geworden ist. Probieren Sie doch mal.
Der Cracker ist zart, der Geschmack des Coca-Blatts nur als Nuance wahrnehmbar. Virgilio holt eine Karaffe aus dem Kühlschrank. Sie enthält eine rotbraune, zähe Flüssigkeit.
Es ist der Clay von Arcilla. No?
Das ist Tonerde. Wir haben sie mit Zuckerwasser gemixt. Sie ist essbar, keine Sorge. Daraus machen wir einen Nachtisch mit Kakao und einer Frucht namens Guanabana, einer typisch peruanischen Frucht.
Typisch peruanisch, das ist Virgilios Motto. Im Central in Lima verwendet er ausschließlich Zutaten aus heimischer Produktion. 3-4 Mal im Jahr reist er in entlegene Regionen auf der Suche nach neuen kulinarischen Ideen. Er studiert Anbaumethoden und rekrutiert neue Zulieferer.
Die größte Inspiration für mich war das heilige Tal der Inka in Cusco. Das ist einfach magisch. Unglaublich, was für Terrassen die Inka für den Ackerbau angelegt haben. Am interessantesten sind die kreisförmigen in Moray. Im Grunde ist Moray ein überdimensionales Labor, so groß wie ein Fußballstadion. Durch die unterschiedlichen Höhenlagen lassen sich Temperaturen kontrollieren. Die Inka haben dort Kartoffeln angebaut, verschiedene Arten von Quinoa und Mais, Quivicha, Mashua und sonstige Knollenpflanzen. Wie in einem Gewächshaus hatten sie volle Kontrolle über die Böden.
Quivicha sind die purpurfarbenen Samen des Fuchsschwanzes, Mashua die Knollen einer nur in Südamerika heimischen Kapuzinerkresse. Beide Gemüse waren lange verschwunden vom Speiseplan der Städter in Peru. Nur in indigenen Gemeinden in den Anden wurde noch vereinzelt mit ihnen gekocht. Nun erleben sie eine Renaissance, ausgelöst durch die Starköche in Lima und deren Kreationen. Für Virgilio sind die Reisen durch Peru auch Exkursionen in die eigene Kultur. In eine Kultur, der er in jungen Jahren den Rücken gekehrt hat.
Peru hat damals eine Welle der Gewalt erlebt. Das Land war ganz anders als heute. Das heutige Peru ist offen und gastfreundlich, mit einer lebendigen Gastronomie und mit Gästen, die ihren Besuch genießen. Damals dagegen hat speziell Lima unter terroristischen Anschlägen gelitten, verübt von marxistischen Rebellengruppen wie dem Leuchtenden Pfad und Tupac Amaru. Damals war die ganze Gesellschaft paralysiert. Junge Menschen wie ich wollten nur eins, schnell weg. Wir mussten gehen, um unseren Weg zu finden.
In New York hat Virgilio Martinez die Gastronomie entdeckt. Dort hat er sich als Koch ausbilden lassen, später unter anderem in Singapur, London, Madrid und Barcelona gearbeitet. Vor 8 Jahren schließlich hat er das Central eröffnet. Der Surubi und der Schmorbraten sind fertig. Virgilio und Pia verteilen Fisch und Fleisch auf die jeweiligen Teller. Die Kellner bringen das Amuse-Gueule in den Speisesaal, ein Potpourri aus gerösteten Maisblättern. Virgilio wirft einen Blick auf den zweiten Gang. Kartoffelpuffer mit geräuchertem Schweinefleisch, bedeckt mit den Samen des Macambo-Baums, einer Art weißem Kakao.
Und das hier, guck mal, das sind Kaktusfrüchte. Daraus machen wir ein flüssiges Ceviche. Ich gebe es jetzt über diesen Fisch. Das wäre mein Vorschlag, wenn du mal in der Wüste bist und Hunger leidest. Das gibt es immer.
Ceviche ist Perus Nationalgericht. Fisch, Meeresfrüchte oder Palmherzen, die in einer fruchtigen Soße aus Zitrone, Koriander und Chili mariniert werden. Ein Gericht, das einfach ist und sich doch mit einer Vielzahl an Zutaten verfeinern und erweitern lässt. Und das damit sinnbildlich steht für die Küche Perus.
Essen als Landeskunde. Tom Noga über Perus neue regionale Küche. Nicht, dass Sie denken, wir wollten hier den Alkoholgenuss verherrlichen. Aber die Geschichte vom baskischen Apfelwein ist nicht ohne. Hier ist Trinken Kunst und Widerstand. Wie die Basken ihr heiliges Getränk herstellen, welche Rolle die Hefe- und Mikrobenkriege dabei spielen und wann der Ferseschmied dabei seinen Auftritt hat, das berichtet Stefan Wimmer.
Was vordergründig wie das Plätschern einer Quellnymphe oder aber wie ein schlecht montierter Wasserhahn klingt, ist ein Geräusch, das das Herz eines jeden Basken höher schlagen lässt. Es ist das Fließen des Sagardo, des heiligen Apfelweins. Der Zapfbereich der Apfelweinschenke Iparagirre in der Nähe von San Sebastian ist umringt von riesigen Holzfässern. Es riecht dumpf nach Bohlen und Planken und der Steinboden schwimmt bereits, weil manche Gäste beim Zapfen nicht so treffsicher sind. Die Uhr zeigt 11. Dennoch hallen schon jetzt laute Prostrufe durchs Gemäuer. Denn Apfelweintrinken ist ein Ritus, wie Valentin Santos, seines Zeichens Firmenberater, sagt.
Der Zapfhahn hier, der heißt Chiri. Du musst ihn aufdrehen und dein Glas in einem 45-Grad-Winkel drunter halten, damit sich der Strahl im Glasboden bricht und ein sprudeliges Aerosol, genannt Chispa, erzeugt. Dein Glas solltest du in einem Zug austrinken, damit die Chispa erhalten bleibt. Der, der den Hahn aufgedreht hat, muss ihn auch wieder zudrehen, sobald alle Gläser gefüllt sind. Aber sogleich dreht ihn der Nächste ja wieder auf. Das Ganze nennt man dann angezapft nach Art des Chotsch. Chotsch, das ist die direkte Nähe zum Fass. Früher wurde sogar von den Gästen aus demselben Glas getrunken. Das Glas wurde immer nur kurz mit Apfelwein abgespült.
Früher, das waren die mythischen Zeiten, als der Apfelwein einer der Hauptpfeiler der baskischen Wirtschaft war, als geradezu ein Apfelweinkommunismus herrschte, in dem das vorrangige Ziel die Versorgung der Dorfmitglieder mit Apfelwein war. Der Apfelwein wurde während des Mittelalters sogar als so essentiell angesehen, dass auf das Fällen der Bäume der Tod stand. Um das archaische Getränk etwas näher zu bringen, ist ein Mann der Richtige. Iñaki Bengoetxe, ein Apfelweinbauer, der im Bergland von Irun seine Plantagen hat. Der kräftige Ex-Profi-Ringer deutet auf die Hügel.
Nun, alles, was Sie hier sehen, sind Apfelbäume. Meine Verwandten hatten hier zwei Kälteanlagen und wir mussten von Kindheit an bei der Ernte mithelfen. Natürlich kann ich Ihnen alles über die 80 verschiedenen Apfelsorten erzählen, mit denen wir im Baskenland den Wein machen. Aber ganz ehrlich, Apfelweinherstellung ist völlig unwägbar. Wir wissen selbst oft kaum, wo es lang geht.
Das ist sicher mit einiger Zurückhaltung gesagt, denn Iñaki Bengoetxe ist hier einer der Könner. Doch über das Geheimrezept seiner Kreationen sagt er bescheiden.
pero poco a poco las voy reduciendo. Y pienso que en pocos años llegaremos a unos 5 o 6 variedades, quizá menos.
Ich bin dabei, alles immer stärker zu minimalisieren. Ich nehme 60% säuerliche Sorten, 35% fleischige und einen kleinen Anteil an bitteren Sorten, damit der Apfelwein Biss hat.
3 variedades, yo me conformaría hacer unas sidras apetecibles.
Iñaki zeigt seine Kälteanlagen, die er jedes Jahr nach der Ernte anwirft. Geerntet werden die Äpfel von Hand mit einer Pike. Danach wird der Ertrag im Hof der Kälterei aufgeschüttet, auf ein Förderband gespült und in die Häckselmaschine geleitet. Der gekälterte Saft schließlich kommt in Edelstahltanks zum Vergären. Iñakis Meisterschaft beginnt dort, wo der 6%ige Apfelmost aus den Tanks in die großen Holzfässer gepumpt wird, in denen Iñaki seine Kreationen veredelt.
Bueno, de la misma sidra, incluso del mismo prensado, que si echo a 2 cubas el mismo mosto, lo divido en 2.
Das Verblüffende ist, dass kein einziges Fass geschmacklich dem anderen gleicht, selbst wenn ich exakt die gleiche Ausgangsmischung an Apfelsorten hineingieße. Ich vergleiche dieses Phänomen immer mit den Kindern. Bei uns in der Familie waren wir 9 Geschwister und jedes ist anders von Körper und Geist. Dadurch, dass wir natürliche Hefen verwenden, finden in diesen Fässern regelrechte Hefen- und Mikrobenkriege statt und dementsprechende Geschmacksergebnisse. Deswegen gibt es bei Verkostungen auch ständig Debatten. Ah, mir schmeckt Fass Nummer 5 besser. Nein, im Gegenteil, Fass Nummer 8 ist das Beste.
Y eso es una biodiversidad muy buena en una gastronomía.
Iñaki gießt nun einen Schoppen aus seinem Lieblingsfass ein und man muss zustimmen. Die Herbheit des Getränks, die an Champagner erinnert, das betäubende Aerosol, die prickelnden Apfelnoten, all das begeistert selbst den anspruchsvollsten Genießer. Iñaki erinnert sich.
Desde muy niño tomábamos. Y era alimento, sustituto de líquidos, agua se bebía poco porque no había agua potable así tampoco.
Wir auf dem Land bekamen ja schon als Kleinkinder Apfelwein. Sie müssen im Hinterkopf behalten, dass es damals in den 50er Jahren hier gar kein Leitungswasser gab. Für uns war Apfelwein sowas wie Trinkwasser. Er war praktisch unser Isostar. Und dann natürlich die Tradition. Die baskischen Walfänger transportierten Apfelwein bis nach Neufundland, weil sie wussten, dass er vor Skorbut schützt. Auf der Rückfahrt kam dann Lebertran in die Fässer, ein kostbares Handelsgut. Ja, das Baskenland war eine reiche Gegend. Doch man hat uns jahrzehntelang wie Zwerge gehalten.
No nos imaginamos por qué, porque durante muchos años se ha ocultado la historia y nos han tenido como unos enanos.
Mann, damit meint Iñaki natürlich die Zentralregierung in Madrid, die unter Franco eine eiserne Diktatur über das Baskenland ausübte und alles unterdrückte, was baskisch war. Euskera, die alteingesessene Sprache, durfte in der Öffentlichkeit nicht gesprochen werden. Die Nationalflagge war verboten und sämtliche Kulturveranstaltungen wurden in den Untergrund gedrängt. Die Unterdrückung ging sogar so weit, dass Francos Polizeitruppen ganze Dorffeste mit dem Schlagstock auflösten, weil der Apfelwein die Teilnehmenden zu Gesängen gegen das Regime ermunterte. Was der baskischen Trinkkultur allerdings fast den Nacken gebrochen hätte, war nicht die faschistische Zensur, sondern der Wirtschaftswandel.
Aquí había en todos los caseríos había manzanos y abejas.
In den 50er, 60er Jahren gab es in der bäuerlichen Wirtschaft einen unfassbaren Niedergang. Die Einladungen, die Kollektivarbeit, die Feste, all das verschwand. Bei uns in der Familie war ich der Einzige, der sich fürs Weitermachen begeistern ließ. Naja, ich war schon immer sehr für die Tradition. Mir haben ja auch die baskischen ländlichen Sportarten stets gefallen, die sehr hart sind. Das Wettmähen, das Holzhacken, das Steineheben. Ich war in mehreren Disziplinen baskischer Landesmeister. Beim Apfelwein ist es wie mit dem Sport. Man hat halt seinen Enkeln was zu erzählen.
La técnica y estoy un poco contento porque al final cada uno tenemos que hacer una historia para poderla contar también.
Menschen wie Iñaki also ist es zu verdanken, dass der Apfelwein und seine Rituale nicht in Vergessenheit geraten sind. In der Schenke Iparagirre jedenfalls geht es inzwischen schon hoch her. Humpen um Humpen wird getrunken. Denn das hier ist nicht ein x-beliebiger Apfelweinumtrunk, sondern ein sogenanntes Apfelwein-Festmenü. Noch feiern die Gäste vor den Fässern, doch das Scheppern aus der Küche lässt erahnen, dass hier bald gewichtige Dinge passieren. Einstweilen kommt die Wirtin an den Tisch und serviert jedem Gast einen kleinen Gruß aus der Küche.
Das hier ist gebackener Kabeljau in einer Apfelweinsoße. Wir versuchen immer, die regionalen Produkte einzubinden.
Als weitere Gänge des Menüs kommen auf den Tisch ein würziges Fleischragout, ein Kabeljau-Omelett, ein gebratener Kabeljau in roter Biskaya-Soße. Und als Hauptgericht für den, der überhaupt noch Platz im Magen hat, ein 700 Gramm schweres, zentimeterdickes T-Bone-Steak vom Holzkohlengrill. Außen knusprig und innen blutig. Ein weiterer Brauch in den Apfelweinschenken ist die Berufszunft der Versolaris, der Ferseschmiede. Man könnte die Versolaris wohl am besten als Mischung aus Entertainer und Zweikämpfer bezeichnen. Und einer von ihnen, Unai Aguirre, ein hochgewachsener Mitzwanziger, erläutert seinen Berufsstand.
Der Versolarismo, das ist ein improvisierter Wettkampf mit Spottversen. Die ersten überlieferten Fotografien von Versolaris zeigen diese grundsätzlich in Schenken, weil hier das soziale Leben war. Versolarismo funktioniert nur zu mehreren, weil du dich über deinen Gegenspieler oder das Publikum lustig machst. Der angesprochene Versolari reagiert dann und gibt dir heraus. Und während solcher Zweikämpfe erfinde ich pro Nacht manchmal an die 100 Strophen. Da denkt man nur, wow, woher kommen diese ganzen Ideen?
Corrigiendo lo que habías hecho antes para el momento actual, ¿no?
Alemanian badezakezu mezugar bibati gorri. Ate guztiak zabalik daude, ta nahi duena etorri.
Bueno, que no me da vergüenza el explicar que la.
Ich sang gerade, es bereitet keine Schande zu erklären, dass der Apfelwein uralt ist. Das spürt auch ein Deutscher, wenn er ihn trinkt. Kälte und Schüchternheit weichen von ihm. Er möge daher die Botschaft in sein Land bringen, die Tore des Apfelweins stehen immer offen.
Das ist Willkommenskultur der anderen Art. Stefan Wimmer berichtete über Apfelwein aus dem Baskenland. Und damit endet unser Magazin aus der Reihe zwischen Hamburg und Haiti. Mehr Reportagen über Menschen und ihre Abenteuer können Sie auch im NDR Fernsehen erleben. An diesem Donnerstag ab 20.15 Uhr Mare TV über Kapstadt und die wüste Küste Namibias. Wenn Sie mehr über diese Sendung wissen wollen, klicken Sie auf ndr.de/zwischen Hamburg und Haiti in einem Wort geschrieben. In der Technik war heute Simon Jansen, die Regie hatte Birgit Meyer und am Mikrofon war Lena Bodewein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.